Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Üblicherweise ist es ja so, wenn man Finanzjournalisten trifft, dann wird man interviewt. Heute drehen wir das Ganze rum, denn ich habe hier Manuel Koch. Wir sind hier im wunderschönen Gebäude der New York Stock Exchange und wir werden heute über ein paar Wahrheiten über das Investieren und über das Trading sprechen. Und bleibt dran, das lohnt sich auf jeden Fall. Lieber Manuel, wie gesagt, wir sind hier an der New York Stock Exchange, das, was man gemeinhin als Wall Street bezeichnet. Und wir hatten gerade die tolle Gelegenheit, mit Peter Tuckman zu sprechen, dem Urgestein. Der ist, glaube ich, schon über 40 Jahre hier an der Börse und du kennst ihn, glaube ich, auch schon ganz, ganz viele Jahre.
Ich kenne ihn schon gut 15 Jahre. Er gehört hier einfach zum Inventar dazu und ist ja mit seinem Sohn praktisch auch der Einzige, der diese Tradition von Family Business noch aufrecht erhalten hat. Alle anderen sind viele junge Trader, viele sind natürlich auch gegangen. Viele haben es nicht geschafft, ihr Geschäftsmodell auch immer wieder den Gegebenheiten anzupassen, der Technologie anzupassen. Und Peter hat es geschafft, 40 Jahre lang hier einen Mehrwert seinen Kunden zu bieten, jetzt auch gerade mit der Technologie auch da durchzusteigen und auch da besser zu sein, im Prinzip als die Algorithmen.
Jetzt hat er uns gerade so quasi aus dem Stegreif heraus anstatt 5 Minuten fast eine Stunde lang einen wahnsinnig tollen Vortrag gehalten und er hat ganz, ganz viele Kleinigkeiten angesprochen, die so wichtig sind, sowohl beim Traden als auch beim Investieren. Was sind so vielleicht die 1, 2, 3 Punkte, die bei dir hängen geblieben sind, wo du sagst, das kennt man vielleicht, aber es war nochmal so eine Bestätigung von dem, was man weiß.
Ich glaube, eins könnte man zusammenfassen unter nicht zu gierig sein. Also wenn du, hat er gesagt, 100 Stocks handelst und 100 Euro Gewinn gemacht hast, 100 Dollar, dann ist das schon ein guter Tag. Also das mal zu realisieren, dass wenn du schon diesen Gewinn im Prinzip hast, nicht noch denken, ah, da muss jetzt aber noch das Doppelte ran und dann geht's am Ende des Tages doch wieder runter und alles ist futsch. Also ich glaube, nicht diese Gier haben, immer mehr zu wollen, sondern auch mal zufrieden zu sein und zu sagen, okay, ich habe gute Gewinne, ich nehme jetzt mal den Gewinn vom Tisch und realisiere das. Das fand ich sehr wichtig. Dann, was er auch gesagt hat mit Charttechnik und der Analyse, die er betreibt, er hat das sehr viele Jahrzehnte praktisch immer weiter verbessert. Er hat da unten 6 Mann sitzen, die den ganzen Tag Charts sich angucken, für ihn das aufbereiten und er guckt wie so ein Pilot am Ende des Tages über diese ganzen Zahlen und hat von seinem Gefühl nach 40 Jahren hier auf dem Parkett das Gefühl, dieser Stock geht in die eine oder in die andere Richtung und er sieht auch die Flüsse, die wir als Privatanleger zu Hause nicht sehen. Er weiß hier um 14 Uhr, wie viel Order reinkommt für die Closing Bell hier um 16 Uhr, was natürlich ein großer Vorteil ist. Und mit diesen Flüssen arbeitet er total und erarbeitet seine Strategie. Also so ein paar Sachen sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge. Und er hat auch gesagt, wenn man mal jetzt 2 größere Verlusttrades hatte, mal den Computer zuklappen und was essen, aber nicht irgendwie denken, ich muss das jetzt wieder wegmachen und schnell nochmal 3 andere Trades hinterher schicken. Und am Ende des Tages hat man statt 2.000 vielleicht 8.000 verloren.
Ja, also er hat gesagt, keine Revenge-Trades, also nicht aus Rache traden, sondern ich muss das zurückholen, was ja viele Private machen.
Ganz genau. Und man denkt immer, jetzt mache ich nochmal, ist wie beim Roulette spielen, jetzt setze ich noch einmal auf Rot, war ja 3-mal schwarz und dann kommt das 4. Mal schwarz. Ja, also nicht nochmal denken, jetzt muss es nochmal was kommen.
Er hat ja auch eine Sache angesprochen, also wir haben ja uns sowohl über Trading unterhalten als auch über das Investieren und er hat ja auch gesagt, dass es sowohl bei dem einen als auch bei dem anderen eine Regel gibt, die 180 Grad verschieden ist, nämlich wie sollte man in einen Trade einsteigen, sollte man also, wenn die Preise fallen, nochmal nachkaufen oder sollte man das eher nicht machen und vielleicht kannst du es einfach unseren Zuschauern nochmal kurz sagen, was hat Peter Tuchman, der wirklich seit 40 Jahren an der Börse ist, der seit 40 Jahren erfolgreich ist, was hat er da ganz klar gesagt und ich glaube, jeder, der hier dabei war, hat dann nochmal so Stimmt. Also wie hat er das erklärt?
Also zum einen, wenn du jetzt 100 Stocks kaufen möchtest, sagen wir mal von Tesla, dann kaufst du nicht gleich mit dem ersten Trade 100 Stocks, sondern du gehst langsam rein.
Beim Investieren.
Genau. Also da kaufst erstmal 25 Stocks und dann baust du das langsam auf und schaust eben, wie die Entwicklung dabei ist. So, und wenn du dann tradest, dann ist es praktisch ja fast was umgekehrt, oder ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ja,
eigentlich schon, ja.
Ja, da bist du natürlich in diesem Sekunden-Business der Algorithmen mit drin und schaust, dass du das relativ schnell dann auch gekauft hast.
Mhm. Und er hat natürlich auch gesagt, dass er bei bei Investments tatsächlich auch mal nachkaufen würde, wenn es größere Rückgänge gibt, weil er sagt, langfristig ist es immer eine gute Gelegenheit. Aber er hat ganz klar gesagt, das geht nur bei Investments und bei Trades. Sobald der Kurs fällt und du eine bestimmte Marke erreichst, dann raus aus dem Trade. Keine Hoffnung, sondern einfach dann zum nächsten Trade gehen, beenden das Ganze. Also er hat gesagt, niemals verbilligen, wenn man tradet. Beim Investieren langfristig eine andere Geschichte, aber beim Traden niemals verbilligen, sich nie in einen Trade verlieben.
Absolut, und er arbeitet ja ganz viel mit Stop-Loss. Und er hat gesagt, wenn man das richtig anwendet, dann kann man im Prinzip nie sein ganzes Konto crashen, sondern du hast immer diesen Stop da drin und das ist bei ihm 10% unter dem, wo er eingestiegen ist. Also wenn er bei 50 eingestiegen ist, ist der Stop bei 45 und das hält er aber auch knallhart durch und da gibt es keine Ausrede und keine Ausnahme.
Genau. Jetzt, wir haben Ihnen ja ganz viele Fragen gestellt. Und eine Sache, die ja immer bei ganz vielen privaten Händlern so in den Köpfen herumgeistert, ist, dass diese Jungs, die da unten stehen, dass die immer die Stops absichtlich abholen würden. Ja, also dass die quasi nur darauf warten, wann hat der kleine Privathändler irgendwo einen Stop gelegt und die holen ihn dann. Was hat er darauf gesorgt?
Also das ist einfach auch ein Gerücht. Ja? Also man hat natürlich immer irgendwie den Versuch, einem das so zu erklären, warum bin ich jetzt nicht erfolgreich? Der Markt ist gegen mich, die Nachrichten sind gegen mich und die Händler, die Market Maker da unten sind gegen mich. Also es liegt nicht an mir. Das ist natürlich genau falsch. Ich treffe meine eigenen Entscheidungen und muss für mein eigenes Depot mich rechtfertigen. Und die Jungs da unten, die haben so viel zu tun. Die schauen nicht, ob 50 Aktien von irgendeinem Privatanleger aus Deutschland jetzt bei irgendeinem Stop lagen. Die haben hunderttausende Aktien im Prinzip. Also da gibt es keine Manipulation und die hier unten sind auch wirklich integer. Das sind Market Maker, die schauen, dass Aktien stabil laufen, dass der Markt gut läuft. Aber die werden nicht irgendwie dafür bezahlt, dass sie hier den Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
Er hat ja auch nochmal ganz klar erklärt, es geht ja nicht darum, die handeln ja nicht auf eigene Rechnung. Er hat sogar ihm gesagt, ihm selber und auch allen anderen, ja, ist es ja sogar verboten, auf eigene Rechnung zu handeln, sondern sie führen immer nur Trades für Kunden aus.
Und das ist bei Journalisten übrigens ähnlich. Als ich beim Fernsehsender gearbeitet habe, hatte ich auch in meinem Vertrag stehen, dass ich die Aktien, über die ich berichte, nicht traden darf. Was anderes sind so ETFs, da hast du natürlich ein breites Spektrum. Ja. Aber wenn ich jetzt über die Apple-Aktie jede Woche spreche und über die berichte, darf ich die als Wirtschaftsjournalist auch nicht in meinem Depot haben. So ähnlich ist das hier auch. Er hatte ganz lange überhaupt keine privaten Aktien. Er hat nur für Hedgefonds gearbeitet, schon seit vielen Jahren für einen bestimmten Hedgefonds. Und in dem Zusammenhang darf er auch diese Aktien einfach gar nicht traden, die er da im Programm hat.
Sollte man auch immer mal darauf achten, wenn jemand sehr, sehr offensiv auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok für bestimmte Finanzprodukte wirbt. Also jetzt egal, seien es Aktien, seien es irgendwelche Coins oder sonst irgendetwas, könnte es da nicht vielleicht auch einen kleinen Interessenkonflikt geben. Das sollte man immer mal im Hinterkopf behalten.
Das siehst du so oft bei Social Media oder bei Instagram, irgendwelche jungen Influencer, Finfluencer, die dir irgendwas erzählen, dann würde ich immer erstmal schauen, was hat er für einen Background und wenn es da noch irgendeine Aktion gibt und hier vielleicht noch 10% auf den Promocode oder irgendwas oder geht in diesen Coin, sind es meistens Shitcoins und da würde ich die Finger von lassen, also gute Medien konsumieren, seriöse Medien, seriöse Experten konsumieren und sich damit eine Meinung bilden und dann die eigene Entscheidung treffen.
Mhm. Abschließend vielleicht noch eine Frage. Du machst jede Woche unzählig viele Videos mit Experten am Frankfurter Börsenparkett. Jetzt bist du ab und an mal immer noch hier in New York, wo du ja viele Jahre gearbeitet hast. Ist es ein Unterschied, wenn du mit den Händlern hier sprichst, wenn du mit den Experten in Deutschland sprichst? Gibt es da Unterschiede, wie sie sich zum Markt äußern, wie sie den Markt sehen, von der Profession her?
Also einmal Unterschiede, weil die Amerikaner von ihrer Art anders sind. Also der Peter hat natürlich ein Händchen Geschichten zu erzählen, dass man sie auch versteht. Also Finanzen sind oft so schwierig für Leute und so vielleicht ein bisschen abgehoben und weit weg und das ist gar nicht mein Alltag. Und der Peter kann dir das so einfach erklären, dass jeder das schon mal versteht. Und das können viele von den Jungs da unten wirklich ganz gut. Da finde ich, haben die Deutschen immer so den Hang, Dinge sehr kompliziert und um 10 Ecken zu erklären.
Um sie vielleicht auch selber so ein bisschen mehr als Experten darzustellen, oder?
Absolut, ja. Und ich denke, es ist gar nicht nötig. Man kann Dinge auch einfach simpel sagen und ist deswegen auch nicht dümmer oder so. Also das ist schon mal von vorne weg ein gutes Händchen. Und der Peter hat natürlich mit dieser Erfahrung und diesem Gefühl hier auf dem Parkett über 40 Jahre ein Wissen und ein Gefühl, was kein Algorithmus jemals im Leben nachbilden kann. Die Experten in Frankfurt auf dem Parkett die sind auch auf guten Unis gewesen, die machen das auch schon viele Jahre, die haben auch ein Gefühl. Aber da muss man trotzdem sagen, das Finanzherz der Welt, das schlägt hier. Und die hier, die kennen sich schon sehr, sehr gut aus.
Das, ich glaube auch, das muss man immer wieder sagen. Also auch, wer mal in Frankfurt ist auf dem Parkett, das ist immer eine tolle Sache. Aber New York ist einfach New York. Da merkt man einen ganz anderen Vibe hier.
Und natürlich vom Volumen her sowieso hier alles mal 10 oder noch mehr. Also das sind ganz andere Dimensionen.
Okay. Lieber Manuel, vielen Dank für die Möglichkeit, die wir hier wieder hatten, mit dir hier an der New York Stock Exchange sein. Und danke, dass du auch nochmal die Zeit genommen hast hier für das kleine Interview. Und wir werden uns öfters sehen im Interview und hoffentlich auch bald wieder hier in New York.
Ihr seid gerne willkommen und ihr natürlich auch. Schön, dass ihr auch mit dabei wart.
Vielen Dank.
Gerne.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.